Wenn wir die Ausbreitung des Evangeliums nach Kleinasien und Europa verfolgen, begegnen wir nicht nur beeindruckenden Reisen und dramatischen Ereignissen, sondern einem großen inneren Konflikt. Bleiben Gottes Volk und seine Diener in alten religiösen Formen stecken? Oder lassen sie sich in Gottes neuen Weg hineinziehen? Gerade im Spannungsfeld von jüdischer Tradition, religiöser Mischung und der klaren Vision des Paulus von der einen Gemeinde wird sichtbar, wie ernst Gott es mit seinem ewigen Plan meint und wie sehr diese Frage auch unser heutiges Christsein betrifft. Gottes ewiger Plan und die neutestamentliche Heilsordnung. Die Bibel zeichnet vom ersten bis zum letzten Buch die Spur eines Gottes, der nicht zufällig handelt, sondern einem bewussten Vorsatz folgt. Dieser ewige Plan ist kein abstraktes Konzept, sondern trägt ein Gesicht, der dreieine Gott will sich in Menschen hinein mitteilen und sich durch sie auf der Erde ausdrücken. Schon in 1. Mose beginnt er, sich Menschen zu nahen, Verheißungen zu geben, Bund zu schließen. Doch all diese Linien bleiben vorläufig, andeutungsweise, wie Skizzen vor dem eigentlichen Bild. Die Vollendung kommt in Christus, dem Sohn Gottes, der aus einer Frau, geboren unter dem Gesetz, zu uns kommt, wie es heißt, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn aus, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. In ihm tritt der ewige Plan Gottes in die Zeit ein, nimmt Fleisch und Blut an und geht durch menschliches Leben, Leiden und Tod hindurch. Die Bibel offenbart, dass Gott einen ewigen Plan hatte und dass dieser Plan schließlich zu seiner Ökonomie wurde. Gottes Plan ist es, eine Gruppe von Menschen zu haben, die mit dem göttlichen Leben wiedergeboren sind, damit sie seine Söhne und Glieder Christi werden, so dass der dreieine Gott in Christus einen Leib hat, durch den er sich selbst ausdrücken kann. Dieser Plan Gottes wird durch die Menschwerdung Christi, sein menschliches Leben und seinen allumfassenden Tod verwirklicht, durch den alles der alten Schöpfung beendet wird, damit er in der Auferstehung sein auserwähltes Volk keimen lassen kann. In seiner Auferstehung wurde Christus zum lebengebenden Geist, damit er sich selbst als der verarbeitete dreieine Gott ausbreiten kann, um den Leib hervorzubringen. Der Höhepunkt dieser Geschichte liegt nicht allein im Kreuz, sondern in dem, was aus dem Kreuz hervorgeht. Der Tod Christi beendet die alte Schöpfung mit allem, was Gott im Weg stand, und öffnet den Raum für etwas völlig Neues. In der Auferstehung geschieht ein verborgener Wechsel, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Der verherrlichte Christus bleibt nicht fern, sondern kommt als lebengebender Geist, um sich selbst den Glaubenden mitzuteilen. Zuerst haucht er die Jünger an, und als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie hinein und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist und macht sie innerlich lebendig. Dann wird er in der Himmelfahrt öffentlich als Herr und Christus eingesetzt, sodass das ganze Haus Israel mit Gewissheit wissen soll, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Von dieser Stellung her gießt er sich am Pfingsttag wirtschaftlich über die Gemeinde aus. So entsteht Kirche im neutestamentlichen Sinn, nicht als Institution, sondern als Leib aus Menschen, in denen dieser auferstandene Christus wohnt, wirkt und sich ausbreitet. In dieser Sicht wird Christsein zu einer lebendigen Teilnahme an Gottes Heilsordnung, nicht zu einem Moralsystem oder einer Tradition. Wer sich von dieser Linie berühren lässt, darf entdecken, mein persönlicher Glaube ist hineingenommen in einen großen, liebevollen Plan, in dem Christus selbst der Inhalt meines Lebens und das Herz jedes Gemeindebaus ist. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn aus, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Wer Gottes ewigen Plan so sieht, gewinnt einen anderen Blick auf sein eigenes Glaubensleben, statt sich in religiösen Formen zu verlieren, lernt man, das Wirken des lebengebenden Geistes im Alltag wahrzunehmen, sich innerlich auf Christus auszurichten und sich bewusst als Glied an dem Leib zu verstehen, durch den Gott sich heute ausdrücken will. Gefährliche Mischung, gesetzliche Tradition und Glaube an Christus. In Jerusalem begegnen wir einer geistlich hoch aufgeladenen, aber innerlich gespaltenen Situation. Paulus berichtet den Ältesten, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte, und sie verherrlichen Gott. Gleichzeitig sehen sie vor Augen, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Glaube an Christus und Leidenschaft für die alte Gesetzesordnung stehen hier nebeneinander, ohne wirklich zueinander zu finden. Man möchte Christus annehmen, ohne die bisherigen religiösen Formen loszulassen, man hält an Beschneidung, Tempeldienst und kultischen Vorschriften fest, als wären sie noch immer gleichrangige Wege, Gott zu gefallen. Da Christus gekommen ist und die Prozesse der Menschwerdung, des menschlichen Lebens, der Kreuzigung, der Auferstehung und der Himmelfahrt durchschritten hat, wobei er den Geist im Wesentlichen in Gottes auserwähltes Volk hineingehaucht und ihn wirtschaftlich auf sie ausgegossen hat, sind viele der Verheißungen, Prophezeiungen, Vorbilder, Figuren und Schatten im Alten Testament, die sich hierauf beziehen, jetzt veraltet. Gottes Volk sollte an diesen veralteten Dingen nicht festhalten. Das abgefallene Judentum als Religion hält jedoch weiterhin an diesen Dingen fest, die veraltet sind. Zwischen denen im abgefallenen Judentum und den christlichen Gläubigen gab es in Jerusalem eine Situation der Vermischung. Jakobus versucht, diese Spannung durch einen Kompromiss zu entschärfen, die Gläubigen aus den Nationen sollen nicht unter das Gesetz gezwungen werden, die jüdischen Gläubigen dürfen es weiter praktizieren. Auf den ersten Blick wirkt dies konziliant und friedliebend. Doch im Licht der neutestamentlichen Heilsordnung wird eine tiefere Problematik sichtbar. Der eine Leib Christi soll aus Juden und Nationen bestehen, die gemeinsam in Christus eine neue Wirklichkeit bilden. Paulus fasst dies an anderer Stelle so, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wenn nun zwei Systeme, ein gesetzlich geprägtes jüdisches Christentum und ein heidenchristliches ohne Gesetzesbindung, nebeneinander bestehen, wird diese Einheit faktisch zerrissen. Die Einrichtungen des Alten Bundes, vom Tempelritual bis zu den Reinheitsgebauten, haben in Christus ihre Erfüllung gefunden, sie waren Schatten, deren Wirklichkeit er selbst ist. Wo Menschen die Schatten neben die Wirklichkeit stellen, entsteht eine Mischung, die das Evangelium verdunkelt. Ähnliches geschieht heute, wenn kulturelle Identität, kirchliche Tradition oder religiöse Leistung stillschweigend auf die gleiche Ebene wie Christus rücken. Der Trost liegt darin, dass Christus auch durch solche Verwirrung hindurch seine Gemeinde baut, und doch ruft diese Geschichte dazu, innerlich klarer zu sehen, was dem Leib dient und was ihn spaltet. Denn dort, wo die Mischung herrscht, geht nicht nur Leere durcheinander, auch das Zeugnis wird schwach und das Gemeindeleben verliert seine innere Leuchtkraft. Die Frage ist weniger, ob bestimmte Formen erlaubt sind, sondern ob sie den Raum des Herzens besetzen, den Christus selbst einnehmen will. Paulus hatte eine Vision von einer Gemeinde, in der Christus alles und in allen ist und in der keine Gruppe ihre Herkunft oder Tradition als besonderes Vorrecht vor sich herträgt. Wo diese sich das innere Denken prägt, entsteht eine Freiheit, die nicht gegen äußere Formen kämpft, aber sie nicht mehr trägt. Darin liegt eine stille Ermutigung, Gott sucht nicht Menschen, die alles Alte im eigenen Eifer niederreißen, sondern solche, die durch ein klares, von Christus erfülltes Leben zeigen, dass der neue Bund genug ist, reich genug, tragfähig genug, schön genug, um alle Mischung nach und nach überflüssig zu machen. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm, du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Die Spannung in Jerusalem lädt dazu ein, das eigene Glaubensumfeld zu prüfen, wo haben sich unbemerkt Tradition, kulturelle Muster oder religiöse Erwartungen mit dem einfachen Vertrauen auf Christus vermengt. Indem Christus in der Mitte des persönlichen und gemeinschaftlichen Lebens Neugewicht bekommt, verliert die Mischung ihre Macht, und der eine Leib kann sichtbarer werden. Gottes souveräne Bewahrung und unser Ruf zur dispensationalen Neuorientierung. Das Geschehen um Paulus im Tempel zeigt, wie eng Gottes souveränes Handeln mit der inneren Linie seines Plans verflochten ist. Paulus will, dem Rat der Ältesten folgend, mit vier Männern ein Reinigungsritual vollziehen, das Opferhandlungen im Tempel einschließt. Es ist ein Versuch, Spannungen zu entschärfen und missverständliche Gerüchte zu entkräften. Doch genau hier entsteht eine innere Spannung, der Apostel, der die Fülle der Gnade und die endgültige Wirksamkeit des Kreuzes verkündigt, soll nun an einem Ritus teilnehmen, der die alten Schatten wieder aufleben lässt. Gott lässt ihn diesen Weg nicht zu Ende gehen. Als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung, und kurze Zeit später wird Paulus aus dem Tempel geschleppt und von der römischen Truppe in Gewahrsam genommen. Äußerlich scheint das eine Katastrophe zu sein, innerlich erweist es sich als Schutz. Der Herr bewahrt seinem auserwählten Gefäß sein unverwechselbares Zeugnis, indem er eingreift, bevor der Weg ihn zu weit in alte Ordnungen hineinzieht. Der Herr ließ Paulus jedoch die Tage der Reinigung nicht vollenden. Paulus, ein auserwähltes Gefäß, war der einzigartige, den der Herr gebrauchte, um Gottes neutestamentliche Ökonomie auszuführen. Wie hätte der Herr einem solchen erlauben können, die Tage der Reinigung zu vollenden, die den Tempel, das Priestertum und das Darbringen von Tieropfern mit Blutvergießen einschlossen? All diese Dinge wurden durch Gottes neutestamentliche Ökonomie beendet. Der Herr konnte dies nicht tolerieren. Daher griff der Herr fast in letzter Minute ein, zu der Zeit, als das Gelübde des Paulus im Begriff war, vollendet zu werden, und es entstand eine große Unruhe. Das war die Ausübung der Souveränität des Herrn in Bezug auf Paulus, um ihn aus diesem Dilemma zu retten. In der Nacht nach einem solchen Aufruhr steht der Herr selbst bei Paulus und gibt ihm eine neue Ausrichtung, sei guten Mutes. Denn wie du in Jerusalem über mich Zeugnis abgelegt hast, so musst du auch in Römer Zeugnis ablegen. Damit macht er deutlich, dass die äußeren Umstände, Gefangenschaft, Verhör, Reise nach Römer, nicht die Geschichte eines Scheiterns, sondern eines gesteuerten Übergangs sind. Paulus wird aus der Zone der Mischung herausgenommen und in eine Sphäre gestellt, in der sein Evangelium vor Nationen und Herrscher tritt. Hier berührt die Apostelgeschichte unsere Zeit unmittelbar. Vieles am heutigen Christentum steht unter einem ähnlichen Vorzeichen der Vermischung, Elemente aus Gesetzlichkeit, Volksreligion, Philosophie, Tradition und moderner Spiritualität stehen neben dem Evangelium. Der Ruf zu einer dispensationalen Neuorientierung meint daher nicht zuerst eine neue Lehre, sondern einen inneren Transfer, weg von einem Verständnis, das Christsein primär als System, Institution oder kulturelle Prägung sieht, hin zu der klaren Sicht von Gottes neutestamentlicher Heilsordnung, in der der auferstandene Christus als lebengebender Geist das eigentliche Leben und die Mitte der Gemeinde ist. In dieser Bewegung liegt Trost und Herausforderung zugleich. Trost, weil Gottes Souveränität stärker ist als unsere Halbherzigkeit und Verstrickung in Systeme, Herausforderung, weil diese Souveränität uns nicht in Passivität belässt, sondern unser Herz ruft, sich neu auf das auszurichten, was er von Ewigkeit her beschlossen hat. Wer diese Spur in Paulus' Geschichte erkennt, kann auch das eigene Ergehen anders deuten. Manches, was wie ein Abbruch oder eine erzwungene Unterbrechung wirkt, kann sich im Rückblick als bewahrendes Eingreifen erweisen, das vor inneren Kompromissen oder falschen Bindungen schützt. Gottes Ziel ist nicht, jede Schwierigkeit zu vermeiden, sondern das Zeugnis des auferstandenen Christus in uns rein und klar zu halten. Wo er Wege verschließt, die uns zurück in alte religiöse oder kulturelle Sicherheiten führen würden, öffnet er zugleich Wege, auf denen Christus neu und tiefer zur Mitte werden kann. Diese Perspektive schenkt Mut, die eigene Situation im Licht von Gottes großer Heilsordnung zu sehen und zu vertrauen, dass er, der Paulus durch Aufruhr und Fesseln hindurch zu seinem eigentlichen Auftrag brachte, auch heute die, die ihm gehören, so führt, dass ihr Leben zu einem Teil der Ausbreitung des auferstandenen Christus wird. In diesem Vertrauen liegt eine stille Freiheit. Nicht alle Fragen der äußeren Form, der kirchlichen Struktur oder der Tradition müssen sofort gelöst sein, damit Gottes Plan weitergeht. Entscheidend ist, dass Christus Raum gewinnt, dass sein Geist wirken kann, dass der Leib als Leib lebt. Wer innerlich diesen Transfer vollzieht, weg von der Fixierung auf Systeme, hin zur Person Christi und ihrer Auswirkung im Leib, wird entdecken, dass Gott auch uns in seiner Souveränität in Situationen stellt, in denen das Neue stärker wird als das Alte. So kann die Geschichte von Paulus in Jerusalem und auf dem Weg nach Römer zu einem Spiegel werden, in dem wir Gottes beharrliche Treue und seine eifersüchtige Liebe zu seinem Plan erkennen und daraus neue Zuversicht für unseren Weg schöpfen. Als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihn. Und die ganze Stadt kam in Bewegung, und es entstand ein Zusammenlauf des Volkes, und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel, und sogleich wurden die Türen geschlossen. Die souveräne Bewahrung Gottes an Paulus ermutigt, auch das eigene Glaubensleben im Licht von Gottes Plan zu sehen. Äußere Umbrüche oder erzwungene Richtungswechsel können Ausdruck seiner Treue sein, die uns von Vermischung löst und näher an Christus heranführt. Wer so lernt zu deuten, wird gelassener gegenüber Umständen und empfänglicher für die stille, aber bestimmte Ausrichtung des Geistes auf die neutestamentliche Heilsordnung Gottes. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.